Der Herr Jesus hat einmal zu seinen Jüngern gesagt und allen, die zugehört haben, ein jeglicher, der ein guter Haushalter Gottes ist, dem Gott von seinem Haushalt, vom ewigen Haushalt, etwas anvertraut hat, der holt aus seinem Schatz hervor Altes und auch Neues. Wir hätten gern immer etwas Neues. Wenigstens einer, der das Evangelium so verkündigt wie ich, dem wäre es lieb, wenn jedes Mal etwas Neues da wäre. Aber da steht halt, dass auch das Alte wiederholt werden darf. Es gibt Wahrheiten, ewige Wahrheiten, die kann man nicht oft genug sagen. Der Apostel Paulus hat ja auch einmal an die Korinther gesagt, dass ich immer auf dasselbe hinweise oder dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und soll euch desto gewisser machen. Nun möchte ich gerne ein Wort lesen aus dem Evangelium Johannes, über das ich schon sehr oft gesprochen habe, das mir aber immer wieder ganz neu und groß ist. Johannes Kapitel 8. Die Verse 30 bis 36 wollen wir sehr beachten, was der Herr Jesus hier zu sagen hat. Als er das sagte, glaubten viele an ihn. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworteten sie ihm: Wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Außer meinen kurzen einleitenden Worten und dem Bibeltext will ich noch einen Bibelvers vorausschicken. Es ist wieder Jesus, der einmal gesagt hat, wenigstens zu den Leuten, die ihn kannten, ihm nachgefolgt sind: Ihr sollt eure Perlen nicht vor die Schweine werfen, damit sie die nicht zertreten und gereizt werden von dem schönen, ewigen Glanz, vielleicht auch gestraft werden in ihrem Gewissen drin oder vielleicht gar nichts anfangen können mit diesen Perlen. Und dann wenden sie sich und wollen euch zerreißen. Perlen ist aber etwas Schönes. Da denke ich an ein junges Mädel, das mich einmal gefragt hat: Bruder Wegner, darf ich Schmuck tragen? Sage ich sie aber: Selbstverständlich. Du darfst dich ganz behängen mit innerem Schmuck. Das steht sogar in der Bibel geschrieben. Und von den Jungfrauen, den bräutlich gesinnten Menschen, die durch das Hören des Wortes Gottes und durch das Wirken des Heiligen Geistes gewusst haben, der Herr Jesus kommt wieder, aber nicht nur, um dem Antichristen ein Ende zu setzen, nicht nur, um die Welt zu richten, sondern als Bräutigam die Brautgemeinde zu sich zu holen. Und das sagt er doch auch: Da standen diese Jungfrauen alle auf und schmückten ihre Lampen. Der richtige Schmuck, der ist sogar wohlgefällig im Himmel. Und wer den ewigen Schmuck erkannt hat, wer die Dinge erkannt hat, die dem Bräutigam, dem Herrn Jesus gefallen, für den wird der äußere Schmuck keine solche große Bedeutung mehr haben. Wer den inneren Schmuck nicht hat, liebe Geschwister, und man verbietet ihm den äußeren Schmuck, das bringt auch nicht viel. Das sollten wir beachten. Aber zurück zu den Perlen. Wenn die Perlen nicht vor die Schweine geworfen werden sollen, unreinen Menschen, die in Sünde leben, die die Gebote Gottes mit Füßen treten, die aggressiv sind gegen alles, was ewige Wahrheit ist, ewige Heilsgüter, Himmelsperlen, wie wertvoll muss dann doch diese Perle sein? Hast du solche Perlen? Stehst du geschmückt vor deinem Bräutigam? Es gibt verschiedene Perlen, seit ich das weiß, ihr Lieben. Oh, es gibt so wertvolle Perlen. Es gibt noch wertvollere Perlen. Es gibt Perlen, um deretwillen einer vielleicht bereit wäre, alles andere dran zu geben, wenn er so eine kostbare Perle hat. An Laodicea wird ja gesagt, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufest, das mit Feuer durchläutet ist, damit du reich werdest. Man darf reich sein, aber die Leute, die verschiedene Konten in verschiedenen Ländern haben, die irdischen Reichtum besitzen, die haben große Sorgen. Ach, da steigt der DAX Tag für Tag und dann gibt es einen Börsenkrach. Und dann kannst du ihre Angesichter sehen, wie sie voller Sorge, voller Ängsten ist. Wer aber ewige Werte an der richtigen Bank deponiert hat, der Himmelsbank, reich geworden ist in Jesus Christus, da kommen keine Diebe hin, kein Rost, keine Motten, keine Inflation, da wird nichts entwertet. Aber das wollte ich alles nur so einleitend erläutern. Um eine dieser kostbaren Perlen, die der Wiedergeborene, der Erlöste besitzen darf, geht es mir. Ich will sie aber nicht gleich verraten. Ich will euch ein bisschen neugierig machen. Ihr sollt darüber nachdenken. Ja, währenddem ich das Wort Gottes verkündige, sollt ihr schon gespannt sein, ja, was meint er denn jetzt? Noch eine Illustration, so aus meinem Leben, Erleben heraus. Erlebnisse, die man mit Gott gemacht hat, können auch kostbare Perlen sein. Wenn ich unter der Führung Gottes, unter der Leitung Gottes ein Erlebnis gehabt habe, nicht ein alltägliches, natürliches Erlebnis, ein vom Himmel her bewirktes Erlebnis, das ist wie eine Perle, das ist kostbar, wertvoll. Da hatte ich meine Schwägerin besucht, in dem heißen Wüstenstaat Arizona. Die wohnte in Phoenix. Da war sehr, sehr heiß. Ich weiß noch, als ich aus dem Flugzeug da rauskam, das war so um die Mitternacht, da dachte ich, ich bin in den Backofen gefallen. Man braucht dann schon einige Tage, bis man da aushalten kann und für Leute aus unserem Breitengrad ist es ohne Air Condition, ohne Kühlung in den Räumen kaum auszuhalten. Nun war ich 14 Tage dort bei ihr und da ist Folgendes passiert. Tascha, das war ihre Hündin. Die war ein bisschen aus der Gemarkung, aus dem Bereich des Hauses und Gartens da rausgegangen und hat ein bisschen gewildert und bringt Präriehündin ein. Und die merkt dann gleich, meine Schwägerin, die muss ja kleine Jungen haben. Jetzt ist den kleinen Präriehunden, Hasen war es, Präriehasen, jetzt ist den kleinen Hasen die Mutter weggeraubt worden. Die müssen doch umkommen. Hat gesucht, bis sie die Kleinen gefunden hat. Hat 5 kleine, so Welpen, mit nach Hause genommen, hat sich rührend ihrer angenommen. Also das ist sie. Sie war an der Universität dort tätig und hat auch ein bisschen so kleine Ahnung von Zoologie, von Tieren, was sie brauchen und was sie benötigen. Aber jetzt hat sie doch bei einem Professor angerufen, was können wir tun, damit die überleben? Dann hat er guten Rat gegeben. Und die hat sich Mühe gegeben, ein Fläschchen hat die sogar besorgt, wie so bei den kleinen Kindern, hat Milch und Gräser und alles, was die benötigen können. Ich glaube nicht, dass die fünf kleinen Häslein es so gut gehabt haben bei ihrer eigenen Mama wie hier. Aber es hat nichts genützt. Eins ist am ersten Tag eingegangen. Am nächsten Tag sind wieder zwei eingegangen. Eins von den fünf hat es doch fünf Tage durchgehalten. Aber dann ist es auch kaputt gegangen. Sie hätte doch alles gehabt. Das Beste, was es nur gibt. Eine solche Liebe und eine solche Pflege hätte das kleine Häschen bekommen. Aber es ist doch kaputt gegangen am fünften Tag. Warum wohl? Es war die Freiheit gewohnt. So ein kleines Häslein ist nicht für den Haushalt, ist nicht für Menschen. Das benötigt seine Freiheit. Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, es ist bestimmt nicht zu viel verlangt, wenn ich verlange, dass wir ein klein wenig darüber nachdenken einmal. So ein kleines Tierlein hat von unserem Schöpfer so einen Drang nach Freiheit in sich hineingelegt bekommen. So, dass es lieber sterben möchte, als wenn es in der Gefangenschaft ist, wenn es die Freiheit nicht bekommt. Noch ein Vergleich. Ich denke, wir merken, wo ich hinaus möchte. Als die Grenzen zu unseren Ostländern aufgegangen sind, wurde mir berichtet, dass es ergreifende Szenen gegeben hätte. Ich selber habe keinen Fernseher, ich habe es nicht gesehen. Aber als die Grenzen aufgingen, da sind die Leute herübergeströmt gekommen und einige sind auf die Knie gefallen und haben gesagt, danke, lieber Gott, dass wir jetzt in die Freiheit kommen können. Wir waren ja Jahrzehnte sind wir gefangen gewesen. Ob allerdings die Demokratie die richtige Freiheit gebracht hat, das wage ich dann doch zu bezweifeln. Als einer, der das ziemlich genau beobachtet und ja viel auch in den östlichen Ländern war, ich kann wohl sagen, dass die Demokratie nicht nur Freiheit gebracht hat. Viel Sünde, viel Abhängigkeit. Wenn also die Tierwelt von unserem Schöpfer so etwas wie einen Drang in sich hineingelegt bekommen hat nach Freiheit, und der Mensch auch, wie ich festgestellt habe, wie sollten wir die Worte der Bibel doch respektieren, wenn der Apostel Paulus nun einmal sagt, so bestehet nun in der Freiheit, zu der euch Jesus Christus befreit hat. Bedeutet dir dieser biblische Begriff etwas? Frei zu sein. Hat in der Gegenwart Gottes, hat das Wort Gottes bei dir das schon so bloßlegen können, dass auch in dir, in deinem Inneren, in den seelischen Bereichen ein ungeheures Verlangen da ist, frei zu sein für den Herrn Jesus. Werdet nicht der Menschen Knechte, wird uns gesagt. Zu dem Bibeltext hier. Da heißt es, als er aber das sagte, glaubten viele an ihn. Was hat denn der Herr Jesus gesagt? Dass von seinen Zuhörern so viele willig geworden sind, an ihn, den Befreier, zu glauben. An den, der von Gott berufen ist, die wahre Freiheit zu bringen. Er hatte zu ihnen gesagt, ich werde von euch gehen. Und ihr werdet mich nicht mehr finden. Ich bin zu euch gekommen. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist die Heimsuchung Gottes. Jetzt ist die Möglichkeit, wirklich frei zu werden. Jetzt besteht die Gnade, diese kostbare, eine der kostbarsten Perlen, die Freiheit in Jesus Christus zu erlangen. Ich werde von euch gehen und ihr werdet in euren Sünden sterben. Ihr werdet mich suchen und nicht mehr finden. Ganz, ganz ernste Worte. Sind nicht in unseren Tagen ernste Worte nötig, dass der Mensch einsichtig wird, in sich kehrt und einmal bedenkt, was Gott ihm doch für gute Perlen, Ewigkeitswerte anbietet, das ewige Leben? Ist nicht nötig, dass auch heute ganz, ganz ernst geredet wird? Ich denke, der Mensch, der jetzt im Begriff ist, in den Anfang des dritten Jahrtausends hineinzugehen, hat das Evangelium, das saubere Evangelium, nicht Konfessionsaktivitäten, sauberes, echtes Wort Gottes, dringend, dringend nötig. Bei einigen hat es eingeschlagen. Die haben darüber nachgedacht. Muss wohl so gewesen sein wie bei Petrus und wie bei Stephanus. Da sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Ich weiß nicht, wie viele Tage mir Gott noch gibt. Ich bin ein im Dienst erkrauter Evangelist. Ich verkündige gerne das Wort Gottes. Der Dienst am Evangelium ist eines der schönsten Dinge, die schönsten Aufgabe, die wir haben. Und solange ich kann, solange Kraft zur Verfügung steht, möchte ich gerne das Evangelium verkündigen. Es ist so dringend nötig. Und was wünschte ich lieber, meine Zuhörer, würde es genauso gehen, da ging's ihnen durchs Herz. Da glaubten viele an ihn, als er das gesagt hatte. Jesus hat so reden können, dass die Menschen einfach innerlich von ihrem Gewissen und vom Wirken des Heiligen Geistes gezwungen wurden, ihm zu vertrauen, sich ihm anzuvertrauen. Und jetzt habe ich eine wunderbare Botschaft. Wenn ein Mensch das tut, dass er sich öffnet, für die Liebe Gottes in Jesus Christus. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Wenn ein Mensch das tut, dann lässt ihn Gott nicht da stehen. Dann will er ihn weiterführen. Deshalb las ich hier, da sprach Jesus nun zu den Juden, die an ihn glaubten, die gewillt waren, ihm zu vertrauen, die herausgehört und herausgespürt hatten, dieser Mann hat uns etwas Ewiges, etwas Wertvolles anzubieten. Wir vertrauen ihm. Dann sagte er zu ihnen, na, was hat er denn gesagt? War eine schöne Stunde, eine Bekehrungsstunde. Mächtiges Geisteswirken. Viele sind gläubig geworden. Wunderschönes Erlebnis. Jetzt könnt ihr wieder nach Hause gehen. Nein, er hat ihnen was gesagt. Jetzt müsst ihr bleiben lernen an meiner Rede. Bleibst du am Worte Gottes? Wie war es denn bei den Neubekehrten in der Urgemeinde? Sie blieben beständig in der Apostellehre, im Brotbrechen, im Gebet und in der Gemeinschaft, so ihr bleiben werdet an meiner Rede. Ach, was soll ich jetzt als alter Verkündiger des Evangeliums sagen? Meine lieben Zuhörer, bleibet an der Rede unseres Gottes. Bleibt bei der Bibel, bleibt beim Worte Gottes. Wir leben in einer Zeit, da wenden sich die Leute hin zu den klugen Fabeln. Da gibt's kluge Leute, da gibt's Vergleiche, da gibt's Schönredner, gibt's da. Da gibt es Leute, die können die Masse beeinflussen. Das sind Experten auf diesem Gebiet. Ich will dir nur sagen, bleib beim Worte Gottes, denn wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an dein Wort. Und dann erklärt der Herr Jesus, warum das so wichtig ist. Wenn man ihm Vertrauen schenkt, wenn man ihm glaubt, dass man sich nicht hinwenden und gefangen nehmen lassen soll von allerlei frommen religiösen Aktivitäten, sondern sich ans Wort Gottes halten soll. Warum das so ist? Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Wann erkenne ich die ewige Wahrheit? Wenn ich Jesus angenommen habe. Ich kann nicht von ganzem Herzen Ja sagen. Das ist der erste Schritt. Wenn ich Jesus angenommen habe und gewillt bin, dabei zu bleiben, denn Gott spricht, meine Seele hat keinen Gefallen an denen, die da weichen. Aber wenn ich mich zu Jesus hingekehrt habe und dabei bleibe, was für ein Geschenk, welche Gnade ist es, wenn man Jesus angenommen hat, von ganzem Herzen sich zu ihm hingekehrt hat und zu ihm sagt, bei dir, Jesu, will ich bleiben. Ach, wie schön ist das. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen, um die ewige Wahrheit zu erkennen, um tiefe Einblicke zu bekommen in den Heilsratschluss unseres Gottes. Um nicht nur fromme Worte nachzureden und nachzupappeln und aus Tradition mitzulaufen, aus frommer Gewohnheit. Da muss man sich ans Wort Gottes halten. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Nun, die Wahrheit, die hier gemeint ist, die hat zwei Seiten, meine liebe Geschwister und liebe Zuhörer. Ihr werdet die Wahrheit über euch selber erkennen. Wenn ihr das Wort Gottes hört, dann werdet ihr herausbekommen, wer ihr seid. Was für ein schwieriges Gemächte. Welche Zwänge, welche Zwiespälte im gefallenen Menschen da drin sind. Ihr werdet das Problembündlein, den Mensch richtig sehen und erkennen. Aber nicht nur die eine Seite. Ihr werdet nicht nur erkennen, wer ihr seid. Das wäre schlimm. Wenn man nur das erkennen würde, wer wir sind, das würde in Verzweiflung bringen. Das würde in die Depressivität hineintreiben. Deshalb, wenn in der Verkündigung nur Buße, nur Selbsterkenntnis ist, das ist nötig. Dringend nötig ist das sogar. Aber wenn es nur Buße ist, nur Selbsterkenntnis ist, dann entsteht der Hang zur Depressivität, zur Traurigkeit. Da kann man in Verzweiflung hineingeraten. Da kann es so werden, wie die Bibel einmal einer gesagt hat. Weh mir, ich sündiger Mensch, weh mir, ich vergehe. Oder wie Petrus gesagt hat, Herr, gehe von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Aber nötig war. Er musste sehen, wer er ist. Wenn es gründlich zugeht in einer Versammlung, in einer Gemeinde, dann muss diese Diagnose gestellt werden. Dann müssen wir herausbekommen, wer wir sind. Aber Lob und Dank nicht nur. Du wirst auch herausbekommen, wer er ist. Und wie ist er? Barmherzig und gnädig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte. Und wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, so ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, sofern sind, sollen unsere Übertretungen von ihm sein. Und er spricht, ich will der Sünde, die dich in Verzweiflung bringen möchte, nimmermehr gedenken. Je tiefer die Selbsterkenntnis ist, je gründlicher ich mich selber erkannt habe, umso mehr wird die Gnade wirken, umso herrlicher, umso schöner wird es sein. Ein geübter, erfahrener Seelsorger, der kann im Gespräch bei einem Menschen abfühlen und abmerken, ob der sich schon richtig erkannt hat und ob er Gott richtig erkannt hat. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit, so läuft der Prozess, wird euch freimachen. Wer dringt in die Freiheit der Söhne Gottes ein? Die herrliche Freiheit der Kinder Gottes? Wer das Wort Gottes gehört hat, wer sich bekehrt hat und wer gewillt ist, sich ans Wort Gottes zu halten. Nicht an Konfessionen. Ich kann irgendwo stehen. Ich bin nicht gegen Konfessionen, aber das genügt nicht. Und dann die Wahrheit erkannt hat über sich selber. Und dann die Wahrheit erkannt hat über Gott. Wie er so gerne vergibt. Und wenn die Sünde gleich blutrot wäre, soll sie so weiß werden wie der Schnee. Lob und Dank. Und diese Wahrheit, die volle Wahrheit, wird euch Freiheit bringen. Denn nicht meine guten Vorsätze, nicht meine fromme Erziehung, nicht meine Konfession, nicht meine Gemeinde, nicht mein Pastor bringt mir die Freiheit. Die Wahrheit, wenn ich sie erkannt habe. Und das ist so ein kostbares Gut. Das sagt mir jenes Präriehäschen in Arizona. Und das haben mir die Bilder, die ich nur gehört habe, als unsere Ostländer zu uns gekommen sind. Ach, die sind ja bitter enttäuscht. Und das Paradies, die paradiesische Landschaft im Osten, die versprochen war, die ist ausgeblieben. Aber ich spürte doch das elementare Bedürfnis nach Freiheit. Und das hast du auch. Das hat Gott, der Schöpfer, in uns hineingelegt. Ich will das noch mehr illustrieren, damit wir das alles gut verstehen. Ich bete zu Gott, auch währenddem ich spreche. Das kann ich. Da ist etwas in meinem Inneren, das betet. Wir wissen ja nicht, was wir beten sollen, aber da ist ein Seufzen, ein Gebet da innen da drin. Und das betet zu Gott, ach, lass doch diesen Abend nicht so eine Gewohnheitssache sein. Lass doch diesen Abend nicht so an uns vorbeirauschen. Lass doch für die Ewigkeit etwas geschehen. Deshalb möchte ich das gründlich erläutern. Als ganz junges Gotteskind, als ich den Schritt getan hatte, mich zum Heiland hingekehrt habe, jeden Tag aus seiner Hand genommen habe, morgens immer im Gebet war und gesagt, Herr, nimm diesen Tag in deine Hände, du kennst seinen Inhalt. Leite, führe und bewahre du mich. Das war immer so schön. Und eines Morgens, da war ich so außerhalb in einer etwas abseits stehenden Laube, es war Sommer, und da betete ich wieder, habe mich meinem Herrn anbefohlen, und als ich aufhören möchte, höre ich ein Gesumme da in der Fensterecke. Und ich werde aufmerksam und schaue dahin, und in dem Moment geht gerade die Sonne hinter den Wolken hervor. Was ich da sah, das war, wie wenn das eine Offenbarung wäre. Ich sah ein wunderschönes Spinnennetz. Und die Sonne, die leuchtete schräg hinein und kaleidoskopartig brachen sich die verschiedenen Farben. Ein Wunderwerk, kann ich nur sagen. Das schillerte in allen Farben. Was doch so ein kleines Tier, so eine Spinne, doch für ein Netz ein Wunderwerk zustande bringt. Aber ich habe gestaunt über dieses schillernde Netz. Aber da brummte das wieder. Dieses schöne, schillernde Netz, das für das Auge so schön war wie der Baum, von dem sie nicht essen sollten, der lustig war anzusehen im Garten. Aber Gott gesagt hat, esst nicht davon, sagt er immer noch. Den Baum gibt's immer noch. Es gibt immer noch den Baum des Lebens und es gibt immer noch den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott sagt, esst nicht davon. Nehmt das nicht in euch hinein auf. Ach, erliegt nicht diesem Einfluss. Die Fliege wollte sie raus oder rein, die war da gefangen genommen und war hängen geblieben. Und dann begann ein ungeheurer Befreiungskampf. Aber je mehr sie sich bemüht hat, herauszukommen aus dem Netz, umso mehr kam sie hinein. Und in der Ecke, ich habe dann gut alles abgesucht, in der dunklen Ecke, da saß die Spinne, die wusste. die Fliege, die hab ich. Meine Beute hab ich, die kommt da nicht heraus. So ist das mit der Sünde. Mit unserer Macht ist nichts getan. Alle guten Vorsätze, alle Erziehung, das nützt alles nichts. Ich will's kurz machen. Diese Fliege, die wäre eine Beute geworden. Ein- oder zweimal kam diese Spinne so leichten Fußes über das Netz auf die Fliege zu und die merkte, hat Todesangst gehabt. Die hatte Zeit, die Spinne geht wieder weg. Wenn das Netz der Sünde in einem Leben geknotet ist, vom Satan, die Werke des Satans im Leben eines Menschen, dann hat er Zeit. Der hat's gar nicht eilig, diese Beute hat er, es sei denn, es geschieht etwas wie da in meinem Fall. Mir tat die Fliege so leid. Ich hab mit meiner Hand in dieses Netz hineingeschlagen und das zerriss. Und die Fliege, die purzelte da auf so ein Brett. Und mit allerletzter Kraft hat sie sich noch in eine Nische gerettet. Und die Spinne, die hat ganz böse geschaut. Das schillernde Netz der Sünde war zerrissen. Ich sag's noch einmal. Der Jesus ist gekommen, um die Werke des Satans zu zerstören. Jetzt könnte ich so manch ein Netz aufzeichnen. Es gibt ganz grobe Netze des Satans, die einen Menschen gefangen halten, nicht loslassen. Vielleicht die Drogenwelt sei angeführt. Scheint ganz, ganz schlimm. Immer mehr junge Leute kommen hinein. Unsere Experten, die machen sich Gedanken darüber, wie ist das möglich, dass in solch einem Ausmaß die jungen Menschen, die Gesellschaften, was sie zu bieten hat, fliehen und in solche böse Dinge hineineilen. Der Alkohol ist so ein ganz, ganz grobes, böses, schillerndes Netz der Sünde. Der Jähzorn ist so ein Netz, schreckliches Netz der Sünde. Der okkulte Bereich, die Zauberei, Sünden, so schlimme Dinge. Da wäre so vieles zu nennen, aber es gibt auch feinere, kleine Netze. Das ist der Neid, Geiz, Afterreden. Die sind nicht klein bei Gott, aber bei uns Menschen scheinen sie harmlos zu sein. Das ist die Empfindlichkeit, beleidigt sein, der verletzte Stolz. Wenn jemand immer verletzt und gekränkt ist, ja, das ist ein Netz. Aber Lob und Dank, Jesus ist kommen. Grund ewiger Freude. Ach, wie schön ist es. Lob und Dank. Die durchbohrte Hand des Heilandes hat diese Netze in meinem Leben zerschlagen. Meine Sünden sind vergeben. Ich bin frei, ich bin frei. Christus schenkte mir das Leben. Ich bin frei, ich bin frei. Wie ist es bei dir? Liebe Zuhörer, es gibt auch fromm scheinende Netze. Selbst die Religion kann ein schönes, schillerndes Netz sein, aber gefangen hält. Wie sagten die Juden, als er sagte, ihr werdet die Wahrheit erkennen? Und die Wahrheit, die wird euch frei machen. Wie sprichst du denn? Ihr werdet frei werden. Wir sind Abrahams Nachkommen. Dem Abraham hat Gott doch versprochen, dass seine Nachkommen gesegnet werden. Wir stehen unter dem Segen, so haben die gedacht, unter dem Segen, den Gott dem Abraham versprochen hat. Da stehen wir darunter. Wie sagt der Heiland? Täuscht euch nur nicht. Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Damit es nicht so unerträglich ernst wird, vielleicht ein klein wenig, ein bisschen mehr humorvollere Begebenheit, aber immer mit dem nötigen Ernst. Da bei uns in Württemberg, da hat es einen Pfarrer gegeben, So die Jahrhundertwende, Ende vorigen Jahrhunderts, das war der Johann Friedrich Flattich. Und das war ein origineller Mann. Der hat manchmal Dinge getan, die kann man nicht nachmachen. Aber er konnte sie tun. Der hat den jungen Leuten, der Jungschar, erklärt, er wollte ihnen klar machen, passt auf, Spielleidenschaft, das ist eine ganz, ganz böse Sache. Ich persönlich kenne auch Menschen, ich sag's einmal ganz derb, die in den Klauen des Spielteufels waren. Die Familie hat gelitten, fürchterlich gelitten. Das Geld, das hat nie ausgereicht. Wenn es ganz schlimm wird, muss man kriminell werden, um zu Geld kommen, um dem Spielteufel seine Opfer zu bringen. Welche Not, wenn man solche Frauen dann in der Seelsorge hat. Welche Verzweiflung, welche Schande. Wie leiden die Kinder, wenn so ein schlimmes Netz über einen Menschen ausgespannt ist. Und der Flattich hat den Jungen erklärt, das fängt ganz klein an. Schon mit den Karten. Harmlos scheinende Kartenspiele können, wenn man das immer wieder tut, können bei jungen Menschen die Spielleidenschaft fördern und da wird es immer schlimmer und kann in schrecklicher Katastrophe enden. Und die wussten das. Jetzt hat er aber viel Seelsorge gehabt. Und an einem dieser Abende kam er ziemlich spät. Die halbe Zeit war schon vorbei. Was taten diese jungen Leute da, um die Zeit zu vertreiben? Der Pfarrer kommt so lange nicht. Hat halt einer doch so einen Satz Spielkarten dabei gehabt und fängt an zu spielen. Und wo sie gerade so mittendrin im Spielen sind, da hören sie Tritte. Und diesmal war er schnell gekommen, der Herr Pfarrer, weil er spät dran war. Macht die Tür auf und schaut rein und sieht die letzten Karten bei einem verschwinden. Du, sagt er, was hast du gerade in deine Tasche geschoben? Er ist ganz verlegen. Raus mal mit der Hand, bring das mit, was da drin ist. Er ist noch verlegener, mal raus damit. Er geht auf ihn zu, jetzt raus damit. Zieht die Hand raus, da waren Karten da drin. So, ihr habt also gespielt. Na schön, ihr wusstet, ihr sollt nicht spielen, aber wenn ihr meint, dass man trotzdem spielen muss, obwohl das so ernst und so böse ist, na gut, dann wollen wir spielen. Die trauen ihren Ohren nicht. Der Herr Pfarrer will mit uns spielen. Er setzt sich hin, her mit den Karten, und fängt an zu spielen und spielt und spielt. Und die staunen, mit was für einem Eifer der Pfarrer Flattich da mit ihnen Karten spielt. Aber dann, als es auf 11 Uhr geht, kommen die ersten Stimmen, Herr Pfarrer, aber sonst haben wir kurz nach 10 Uhr aus, jetzt kriegen wir Probleme. Nein, hat er gesagt, wenn wir schon einmal dabei sind, dann spielen wir weiter. Keine Müdigkeit vortäuschen, weiter gespielt. Haben sie noch eine halbe Stunde, die werden unruhig und ganz unsicher, die wissen nicht, wo das Ganze hinaus soll. Weiter, hat er gesagt, bis die ersten Tränen gekommen sind, die gesagt haben, Herr Pfarrer, wir wollen nie mehr spielen, wir geben das auf. Ich kenne Leute, ich gehöre leider auch dazu, die immer wieder so kleine Heimlichkeiten, nicht schlimme Dinge, aber so kleine Heimlichkeiten hatten. Das kriegt man so schlecht weg. Und da tut man Buße darüber, sagt, Herr Jesus, nimm's doch weg, ich will's nimmer. Und er nimmt's nicht weg. Er lässt sich Zeit. Und er lässt sich so lang Zeit, bis einem das Ganze zum Ekel wird. Und man sagt, Herr Jesus, ach, ist das eine böse Sache. Hilf mir von meinem Jähzorn. Herr Jesus, hilf mir von meiner Empfindlichkeit. Ach, wenn ich empfindlich bin, wenn der Stolz verletzt ist, du siehst, wie ich mich dann benehme, hilf mir. Wie schön, darf ich erinnern, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit, die wird euch frei machen. Meine Zeit, die eilt so dahin. Ich will noch etwas illustrieren. Damit der Mensch von der Macht der Sünde frei werden kann, frei wird vom schillenden Netz der Sünde, egal was das für ein Netz ist, damit er wirklich frei werden kann, musste der Heiland viel hergeben, die Herrlichkeit des Vaters verlassen, welcher ob er wohl hätte Freude haben können. Er duldete das Kreuz. Der Stich der Schlange hat ihn getroffen. Aber welch eine Liebe, sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sollen heißen. Noch eine Illustration, bevor ich zum Schluss komme. Ein ganz bitteres Kapitel in den USA war der Sklavenmarkt. Da wurden von Zentralafrika, ich war in dem Gebiet, einfach Neger gefangen genommen im vorigen Jahrhundert, die Westküste gebracht. Und dort standen Schiffe bereit. Und diese Männer, meistens gut aussehende Männer, die arbeitsmäßig was leisten konnten, wurden auf den Sklavenmarkt gebracht. Und dort wurden Menschen wie Ware verkauft. Ein böses, eine schreckliche Sache. Und dann gab es die Sklavenmärkte da in den USA. Da gab es Sklavenhändler, die haben solche Männer angeboten. Und dann kamen die Plantagenbesitzer, die haben für ein Spottgeld dann so einen Menschen gekauft und haben ihn ausgebeutet bis zur Zerstörung. Auf seinem Sklavenmarkt soll es vorgekommen sein, dass unter jungen, kräftigen, schwarzen Männern auch ein bildhübsches, junges Mädel feil geboten wurde. Natürlich haben sich die Plantagenbesitzer überboten. Jeder wollte das junge, bildhübsche Mädchen. Aber manch einem, solch einem Plantagenbesitzer hat die Gier aus den Augen herausgeguckt. Die Teilnehmer, die nur zugeschaut haben, die haben sofort gemerkt, wenn dieses Mädel in die Hände so eines Mannes kommt, die wird nicht nur arbeitsmäßig dann ausgebeutet, da gibt's wahrscheinlich noch viele dreckige, schmutzige Dinge. Und als die Angebote rarer wurden, da kommt ein finster, dreinblickender, von Leidenschaften gezeichneter Mann und überbietet alle. In seinen Augen war dreckige Gier. Aber da war noch ein Mann. Ein edel aussehender Mann. Edelmänner gab's ja dort in der neuen Welt nicht. Der hat also zugeschaut. Und wo er den Finsterling da sieht und wie er merkt, wie da geboten wird, wie sich da böse Sache anbahnt, hat er so ein Mitleid mit diesem jungen Mädel. Und dann geht er dann vor und bietet eine ganz hohe, übermäßig hohe Summe. Und das Mädel hat diese beiden an ihr Interessierten auch gesehen. Auch für dich interessieren sich zwei. Eine will dich ausbeuten, eine will dich zerstören. Er will das Letzte aus dir herausholen. Aber wenn du dabei kaputt gehst, ist ihm ganz egal. Das ist der Satan. Aber da ist einer da, wie dieser edel denkende Mensch. Der will dich nicht zur Vernichtung. Er hat einen hohen Preis, sein Leben bezahlt. Und dort soll Folgendes vorgekommen sein. Das hat mich immer wieder tief bewegt, auch jetzt noch, wenn ich daran denke. Als dieses Mädel sieht, dass sie dem zugesprochen wird, einen so hohen Preis für sie bezahlt. Wo ist solch ein Herr zu finden, der was Jesus tat mir tut, mich erkauft von Tod und Sünden mit dem eigenen teuren Blut. Da ging ein Leuchten über ihr Antlitz und sie war froh, in die Hände dieses feinen Menschen nun zu fallen und nicht in die Hände dieses Wüstlings, der eine Ausstrahlung der Gehässigkeit, der Brutalität hatte. Und da geschah Folgendes. Da nimmt dieser feine Mann ein Papier aus seiner Tasche, Tintenfass, und damals hatte man ja so Feder, und hat ihr geschrieben, dass sie von diesem Augenblick an, wo er sie gekauft hätte, die Freiheit wieder bekommen würde. Sie dürfe frei sein und mit diesem Papier, das könne sie bei jeder Behörde nachweisen, kann sie nicht mehr in Sklaverei gebracht werden. Denkt daran, so euch der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei. Ach, da war sie so bewegt. Erst dieser Finsterling, erst die Hölle vor Augen. Und jetzt so ein Geschenk. Wie hieß doch unser Thema? Die kostbare Perle. Besteht nun in der Freiheit, zu der euch Christus befreit hat. Jetzt die Freiheit geschenkt. Mit einem wertvollen Nachweispapier. Das war ergreifend. Aber das wurde noch interessanter. Sie schaut das Papier an. Sie sieht, von der Hölle erkauft, die Freiheit geschenkt. Sie sieht diesen Mann. Sie nimmt das Papier, kniet vor ihm nieder, sagt, mein Herr, nehmen Sie das Papier. Ich will Ihre Sklavin sein. Wo geht mir's besser? Bitte nehmen Sie das Papier. Ich will Ihre Sklavin sein. Sie hat gewusst, bei diesem Menschen werde ich es nie schlecht haben. Manch ein Mensch auf politischer Ebene hat auf seine Fahne Freiheit geschrieben. Manch eine Partei hat auf die Fahne Freiheit geschrieben. Ist das wirklich die Freiheit? Ich habe junge Leute kennengelernt, die haben gesagt, ja, wissen Sie, Herr Wegner, ich möchte frei sein. Ich denke da an ein junges Mädel, ach, die hat Beziehungen zu so vielen jungen Männern angeknüpft. Als ich sie frug, wäre es nicht besser, in eine eheliche Beziehung einzugehen? Das wäre Gott wohlgefälliger. Herr Wegner, ich will frei sein. Naja, heute muss ich sagen, ihre Freiheit bestand nicht. Die ist durch raffinierte Männer in eine ganz fürchterliche Situation hineingeraten. Die Hölle hier auf dieser Erde, kann ich nur sagen. Wenn du wirklich frei sein möchtest, dann musst du zu Jesus kommen. Bei ihm bleibst du frei. So euch der Sohn frei macht, seid ihr recht frei. Ich schließe. Jetzt bin ich so alt geworden, habe so viele Fehler gemacht, Dummheiten begangen. Aber ich bin beim Heiland geblieben. Ich habe Vergebung meiner Sünden. Und jetzt schätze ich erst so richtig, was das bedeutet. So bestehet nun in der Freiheit, in der Freiheit, zu der euch Christus befreit hat. Du, das ist ein Wunder. Im Leben eines Menschen, wenn die Macht der Sünde gebrochen ist, wenn die Gengesetze, die erblichen Veranlagungen gebrochen sind. Welch Glück ist, zerlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ich tauche mich tief hinein in diese Flut von Sünd und Unreinigkeit. Bin ich hier frei und mache ein langes Gesicht. Jauchze voll seliger Freude. Jesus ist treu. Wie schön ist's beim Heiland, wüssten's doch die Leute, wie schön's beim Heiland ist, sicher würde heute mancher noch ein Christ. Komm, wenn Bindungen da sind, wenn noch ein Netz irgendwo ist, komm zum Heiland. Vielleicht ist Aussprache nötig, ehrliches Bekennen, dann beugt man die Knie und die durchbohrte Hand des Heilandes zerreißt das Spinnennetz der Hölle. Amen.
Amen.
Wenn wir dich fragen, wo führt dein Leben hin, weißt du darauf eine Antwort, eine Antwort. Wenn wir dich fragen, was hat's für einen Sinn, weißt du darauf eine Antwort, eine Antwort. Sei das Leben ein Spiel, doch weißt du ganz genau, dir fehlt im Leben das große Ziel. Für das sich zu leben lohnt. Wenn wir dich fragen, bist du mit dir zufrieden, weißt du darauf eine Antwort, eine Antwort. Wenn wir dich fragen, wo ist dein Glück geblieben, weißt du darauf eine Antwort, eine Antwort. Du tust so, als sei das Leben ein Spiel, doch weißt du ganz genau, dir fehlt im Leben das große Ziel, für das sich zu leben lohnt. Wenn wir dich fragen, hat jemand dein Vertrauen, weißt du darauf eine Antwort, eine Antwort. Wenn wir dich fragen, kannst du auf jemand bauen, weißt du darauf eine Antwort, eine Antwort. Du tust so, als sei das Leben ein Spiel, doch weißt du